Guten Morgen. Gestern Abend bin ich richtig erschrocken. Denn als ich das Datum über die Predigt geschrieben habe, habe ich gedacht, wow, schon wieder 2 Monate rum in diesem Jahr. Wo ist die Zeit geblieben? Hat doch gerade erst angefangen. Ich war doch gerade erst bei euch und dann haben wir über die Jahreslosung gesprochen, Neujahr, ne? Und alles weg. 2 Monate, oh. Viel zu schnell. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir ständig unterwegs sind. Immer. Ohne Halten. Wenn wir wandern, können wir mal eine Rast machen. Aber in unserem Leben gibt es keine Rast. Ein Tag folgt auf den anderen. Und wir müssen sie nehmen, wie sie kommen. So ist es. 2 Monate. Auch als Christen sind wir ja immer unterwegs, oder? Und wir sollten mit Jesus unterwegs sein. Davon gehe ich aus, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Es ist nicht immer so. Ich habe im Moment jemanden, mit dem ich jeden Tag so circa 1 Stunde bete, der ist 40 Jahre Christ. Und ganz plötzlich kommt der Teufel in sein Leben und will ihm ausreden, dass er kein Christ mehr ist. Mit Dingen, die eigentlich für uns unverständlich sind. Dass er das Vaterunser gebetet hat und dort 3 Worte verwechselt hat. Und jetzt hat er falsch gebetet und jetzt muss Gott ihn verdammen. Ja, so sind wir unterwegs. Mal in guten, mal in schlechten Zeiten. Als ich darüber nachgedacht habe, dass wir unterwegs sind, ist mir die Geschichte vom barmherzigen Samariter eingefallen. Auch ein Mann, der unterwegs war. Von Jerusalem nach Jericho ist er gegangen. Und vor ihm war auch einer unterwegs. Nur der hat's dann nicht so gut gehabt, der ist unter die Räuber gefallen. Und der zweite, in unseren Bibeln so gerne als der barmherzige Samariter gekennzeichnet, der kommt und sieht das und kümmert sich um diesen Betroffenen, der da zusammengeschlagen am Boden liegt, verbindet ihn die Wunden, packt ihn auf seinen Esel und führt ihn dorthin, wo ihm weiter geholfen werden kann. Und wenn wir so die Geschichte lesen, dann denken wir, ja, das bestärkt uns doch auch Gutes zu tun. Und wenn wir schon unterwegs sind, dann wollen wir ja eigentlich auch Gutes tun, oder? Und dann lesen wir so, barmherzige Samariter, ja, wir wollen auch Gutes tun. Aber dann habe ich weitergedacht, was wäre denn, wenn dieser barmherzige Samariter jeden Tag von Jerusalem nach Jericho geht und dort nicht nur nicht nur 2, sondern vielleicht 3 Leute niedergeschlagen sind und er sich jedes Mal darum kümmern würde. Und das hat mich an unsere Zeit erinnert. Ich schlage die Zeitung auf und was lese ich? Mord. Dann gucke ich die Nachrichten an, was lese ich? Krieg. Natürlich, wir Christen, wir sind unterwegs und wir wollen so unterwegs sein, dass wir möglichst viel Gutes tun, anderen helfen. Aber was ist, wenn das nicht mehr ausreicht, nur Gutes zu tun? Dann müssten wir doch eigentlich anfangen, diese Welt zu verändern, damit gar nicht erst so viele Leute unter die Räuber kommen, oder? Und genau das ist, was Jesus vorhat. Wir wollen, so wie wir selbst auch es wollen, helfen, dass er uns hilft. Er möchte uns aber nicht nur helfen, er möchte uns verändern. Lasst es mich radikal sagen, er möchte dieses ganze System verändern. Erinnert ihr euch? Als ich das letzte Mal da war, haben wir angefangen, darüber zu betrachten, wie er sein Reich auf diese Erde bringt. Ja, wie hat er angefangen? indem er 600 Liter Wein hergestellt hat. Da hat er radikal Veränderung geschaffen. Wir denken an Friede und er macht 600 Liter Wein. Das heißt, er kommt hinein in unsere Unzulänglichkeit und fängt an, indem er sich um unsere, um deine und um meine Belange kümmert, sein Reich auf diese Erde zu bringen. Er ist unterwegs mit uns. Er verändert uns. 600 Liter Wein. Ich möchte euch am Anfang heute eine Frage stellen. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört. Vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht. Was glaubst du, war der Auftrag von Jesus hier auf dieser Erde? Na, habt ihr eine Antwort? Wer hat noch eine Antwort? Die meisten Christen antworten auf diese Frage, uns zu erlösen. Und wir sind ja auch froh, dass er uns erlöst hat, oder? Aber das ist nicht der eigentliche Auftrag. Der eigentliche Auftrag ist wirklich, das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu bauen. Und da ist ein Teil, dass du und ich erlöst sind, sonst können wir nämlich gar nicht mitbauen an diesem Reich Gottes. Und so möchte Gott auch heute Morgen uns etwas beibringen, dass du und ich Bestandteil davon sind, wie wir das Reich Gottes auf dieser Erde bauen. Und es ist gut, dass du heute Morgen hier bist, weil dann kannst du hören, wie Gott dich benutzen will, Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes, das haben wir an dem Beispiel mit dem Wein gesehen. Es funktioniert oft so anders, als wir uns das vorstellen. Die Jünger haben gedacht, er schmeißt die Römer raus. Das war ihre Vorstellung von Gott richtet sein Reich auf. Und wir denken, alle müssen errettet werden. Das ist unsere Vorstellung von er baut sein Reich auf. Aber wie viel größer und wie viel mehr das bedeutet, sein Reich aufzubauen, das kann uns nur Stück für Stück aufgehen. Das kann man nicht in einer Predigt sagen. Das ist Leben. Wie viel mehr dazu gehört, dass sein Reich hier auf dieser Erde stattfindet. Uns ist schon klar, und ich hoffe dir auch, ich habe mir diese Frage wirklich immer neu wieder jetzt gestellt, dass ich Bürger des Himmels bin. Ist dir das wirklich echt bewusst, dass du Bürger des Himmels bist? Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich Bürger des Himmels bin, wie verhalte ich mich denn dann? Ich habe einen Freund, der kommt aus Ghana. Der ist in London aufgewachsen und hat einen Reisepass aus Ghana, einen ghanäischen oder ghanaischen, keine Ahnung, wie das jetzt wirklich heißt, Reisepass. Und dann ist er als Kind schon nach Deutschland gekommen. Und hat dann auch noch die deutsche Staatsangehörigkeit und hat einen deutschen Reisepass. Und er sagt, es ist ganz interessant, wenn er mal wieder in seiner Ursprungsheimat in Ghana ist und nach Deutschland zurückkommt, wie er unterschiedlich behandelt wird, wenn er am Flughafen beim Zoll seinen ghanaischen Reisepass vorlegt oder seinen deutschen Reisepass vorlegt. Sagt, das sind Welten, wie die mich behandeln. Jetzt lege ich immer nur noch meinen Deutschen vor, komme ich viel schneller und viel besser durch. Ja? So, was legen wir denn vor? Wir sind Bürger des Himmels. Legen wir denn auch immer unseren Reisepass vor? Oder sind wir noch in alten Gewohnheiten und in alten Trott? In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das heißt, ich lebe ja gar nicht mehr in Ghana, in meiner alten Welt. Ich lebe jetzt schon in einer neuen Welt, weil ich bin ja auch Bürger dieser neuen Welt. Dadurch, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, sind du und ich überhaupt erst in die Lage, in dieses neue Reich hineinversetzt zu werden. Und das neue Reich, das Reich Gottes, es ist so faszinierend. Oh, je mehr ich über das Reich Gottes nachdenke, je mehr jubelt mein Herz. Weil ich auf Dinge drauf komme. Mann, ich bin 50 Jahre Christ und komme jetzt auf Dinge drauf, wo ich sage, du Dösbattel, warum hast du das nicht schon vor 30 Jahren kapiert? Das ist so faszinierend. Und Gott möchte uns da reinsetzen. Ich möchte heute nur einen einzigen Punkt mit euch beleuchten. Einer von so vielen, die das Reich Gottes darstellen. Und einer, der auch mit dem Abendmahl zu tun hat, weil wir heute ja Abendmahl feiern. Nur ein Punkt. Und vielleicht schenkt Gott Gnade, dass wir im Laufe dieses Jahres noch mehrere Punkte durchleuchten. Ne? Bin ich ja abhängig von ihm und wir sind immer abhängig von ihm. Und wir sollen und wollen ja auch abhängig von ihm sein. Ja? Ein Vers, den habt ihr 100-mal gehört. Die Älteren vielleicht von euch 112-mal. Und er steht in Matthäus 26, dort ab Vers 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab den Jüngern und sprach, nehmet und esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den Kelch und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und das ist der Punkt, auf den ich heute eingehen will. Jesus sagte, ich schließe mit euch einen Bund. Wir haben in unserer westlichen Welt das Verständnis, was ein Bund ist, total verloren. Die einen oder anderen von uns, die früher Karl May gelesen haben, wird er dieses Jahr, hat er ja seinen runden Geburtstag, die wissen noch so Blutspunkt, Winnetou und Old Shatterhand, ne? Ja, so. Aber wir haben wirklich absolut vergessen, was das bedeutet, ein Bund. Und unsere Welt verändert sich ja. Mit Erschrecken habe ich gelesen, dass 1988 eine Gesetzesänderung in der Schweiz passiert ist. Und zwar eine sehr fatale Gesetzesänderung. Das Erb- und Eherecht wurde geändert und man hat gesagt, die Ehe ist nicht mehr länger ein Verbund, kann ja sowieso keiner erfüllen, sondern sie ist ein Vertrag. Das hat Auswirkungen. Seit 1988, wo dieses Gesetz geändert wurde, hat die Scheidungsrate rapide zugenommen. Ist ja nur noch ein Vertrag. Und Vertrag kann ich auflösen, oder? Es gibt einen Riesenunterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund. Ich denke so an meinen Mietvertrag. Da steht drinnen, wenn ich immer brav die Miete zahle, ja, dann kann ich da drin wohnen. Wir haben nie in so einem Wohnblock gewohnt, aber als meine große Tochter zum Studium in so einen Wohnblock gezogen ist, dann habe ich zum ersten Mal im Mietvertrag gelesen, da stand auch drinnen, sie muss jeden Monat die Treppen putzen. Das war auch Vertragsbestandteil. Ja, was ist denn, wenn ich das vergesse? Ja, dann kann so ein Vertrag auch mal aufgelöst werden. Ja, ist das Stress? Ich muss ja immer Leistung bringen. Jetzt denke ich an die Ehe. Wenn das kein Bund mehr ist, wenn das ein Vertrag ist, muss ich immer Leistung bringen. Stell dir vor, meine Frau schreibt in diesen Ehevertrag rein, ich muss ja jede Woche einen Blumenstrauß bringen. Und jetzt habe ich das vergessen. Oh, wie wird mir? Ja, so ist das, wenn das ein Vertrag ist. Da muss ich Leistung bringen. Am Ende seines Lebens, da sagt man die wirklich wichtigen Worte. Da hat Jesus zu uns gesagt, ich schließe mit euch einen Bund. Er hat nicht gesagt, ich schließe mit euch einen Vertrag. So, passt auf, ich gehe jetzt zum Vater und euch lasse ich 10 Punkte zurück und die sollt ihr erfüllen, damit ihr dann auch mal in den Himmel kommt. Oder wenn ihr früher sterbt, damit ihr Anrecht habt, an die Tür klopfen zu können. Nee, er hat gesagt, ich schließe mit euch einen Bund. Ein Bund, das meint immer zwei Personen, die mit allem, was sie sind, sich gegenseitig verschenken. In dem Moment, wo zwei Menschen einen Bund schließen, vielleicht sogar ein Blutsbund, da sind diese zwei Menschen nicht mehr zwei Menschen, da gibt es nicht mehr diese zwei Menschen, da gibt es nicht mehr du und ich, da gibt es nur noch wir. Das ist Gottes Grundidee für die Ehe. Und wir machen Vertrag draus.
Oh, wie traurig. Ja? Wie traurig.
In Epheser 5, Vers 27 schreibt uns der Paulus, dass die Ehe so ein Abbild ist von der Idee, wie Gott sich das auch mit uns gedacht hat in seiner Beziehung mit uns. Er hat sich nämlich von Anfang an gedacht, dass er mit uns Menschen einen Bund schließen möchte. Ich komme nochmal auf die Ehe zurück. Stell dir vor, ich bin ein ganz armer Schlucker. Bettelarm, wie man so im Deutschen sagt. Und ich heirate eine Millionärin. Was passiert denn, wenn wir keinen Ehevertrag haben, sondern wenn wir einen Ehebund eingehen, in dem Moment, wo wir Ja sagen? Alles, was ich habe, also nichts, gehört ihr. Und alles, was sie hat, also viele Millionen, gehört mir. Ja, wie krass ist das denn? Das ist völlig verrückt. Und Gott hat sich überlegt, sich mit uns auf diese Beziehungsebene zu begeben. Er hat gesagt, wie kann ich dem Menschen am besten, am meisten, am größten begegnen? Ich brauche einen Bund mit den Menschen. Ja, er hat nicht gesagt, ich mache jetzt mit euch einen Vertrag, 10 Punkte. Er hat gesagt, ich mache mit euch einen Bund. Will das in unseren Kopf rein? Ganz ehrlich, sind wir Christen nicht so oft in dem Vertragsdenken gefangen? Wenn ich das nicht erfülle. Er hat einen Bund gemacht. Ich finde das so großartig. Ich finde, es kann nichts Großartigeres geben. Mit anderen Worten, alles, was mir gehört, gehört ihm. Und alles, was ihm gehört, gehört mir. Jetzt stell dir das mal vor. Ich habe ein Minuskonto. Das gehört jetzt ihm. Und er, der Schöpfer dieser Welt, hat allen Reichtum, den ich mir vorstellen kann. Und der gehört jetzt mir. Halleluja. Da darf man sagen, ne? Halleluja. Oh Mann! Abendmahl. Das erinnert uns nicht daran, dass wir Sünder sind. Das erinnert uns daran, dass Jesus Christus gesagt hat, ich schließe mit dir einen Bund. Heute, morgen wieder neu. Und nochmal, Ein Bund ist nicht kündbar.
Ein Vertrag kann ich kündigen. Ich brauche nur meine Miete nicht zahlen. Was glaubst du, wie schnell ich meinen Mietvertrag los bin?
Ja, ist doch so, oder?
Oder du brauchst nur einfach nicht auf der Arbeit zu erscheinen, unentschuldigt. Was glaubst du, wie schnell du deinen Arbeitsvertrag los bist?
Verträge sind zu kündigen. Aber glaubst du, dass Jesus den Bund mit dir kündigt, nur weil du ein ganzes Jahr schon nicht mehr gebetet hast? Er sagt, mein Bund ist ewig.
Heute Morgen gab es bei uns einen Streit. Ja, wir streiten uns auch. Ab und zu. Es war harmloser Streit. Aber so während ich Zähne geputzt habe, sagt meine Frau zu mir, wir haben ja gerade Büro neu eingeräumt und Kinderzimmer und Büro getauscht, habe ich euch erzählt, sagt meine Frau zu mir, das neue Büro schaut schon wieder aus wie Sau. Überall liegen die Kabel rum und alles. Ich sage, bevor du weiterredest, lass mir sagen, ich bin mit der Predigt erst um 13:30 fertig geworden und da hatte ich keinen Bock mehr aufzuräumen.
Das ist Vertragsdenken.
Jetzt haben wir was Neues und schaut schon wieder so aus.
Es ist ja verständlich. Das ist genauso verständlich, wenn sie zu mir sagt, du hast schon wieder am Abend die Socken im Wohnzimmer liegen lassen. Ja, natürlich. Und das ist auch meine Schuld, mich dran an den Ohren zu ziehen, dass ich abends die Socken wegbringe. Damit sie sich nicht über meine Socken ärgern muss. Aber wenn wir einen Bund haben, sind es auch ihre Socken. Ja, das hört sich jetzt dumm an. Aber so ist Gott manchmal, er räumt hinter uns her. Ich will Gott damit nicht klein machen. Nein, ich will Gott damit groß machen. Wie er, der mächtige Schöpfer des Universums, sich zu uns herabneigt und sagt, und trotzdem biete ich dir meinen Bund an.
Mein leeres Konto ist sein leeres Konto. Und sein volles Konto ist mein volles Konto.
Ja, was mache ich, wenn ich ein volles Konto habe?
Ich lasse das Geld da einfach drum herum liegen. Weil ich freue mich, dass mein Konto voll ist und ansonsten lebe ich von Butterbrot.
Nee, da leiste ich mir auch mal einen Steg, oder? Aber hallo, natürlich, habe ich ein volles Konto.
Und wie gehen wir Menschen manchmal durchs Leben? Ich armer Tropf. Ja, bin froh, wenn ich irgendwann mal in den Himmel komme.
Hey, dein Konto ist voll. Was nehmen wir runter? Was nimmst du heute Morgen runter von deinem vollen Konto?
Ja, Vertragsdenken. Wir wissen, beten ist wichtig. Mhm.
Und Bibellesen, ja, ist auch wichtig, wäre auch gut.
Das ist genauso wichtig wie im Verkehr sich anständig zu benehmen und den anderen nicht den Autofahrergruß zu zeigen. Ist auch wichtig. Mhm. Oder nicht über rote Ampel zu fahren, ist auch wichtig.
Mhm. Und mitarbeiten in der Gemeinde, das ist ja auch so ein Vertragspunkt.
Merkt ihr, auf was ich hinaus will? Wir sind immer noch im Vertragsdenken unterwegs.
Gott möchte doch heute Morgen mal unser Denken komplett auf den Kopf stellen. Ich sag nur 600 Liter Wein.
Wir sind in einem Bund. Wir versuchen krampfhaft unsere Seite des Vertrags zu halten.
Aber ganz ehrlich, beim Vertrag bin ich nie ganz sicher, ob er nicht doch aufgelöst wird. Und wenn dein Vermieter dein bester Freund ist, bist du trotzdem nicht sicher, ob er dich nicht mal auf die Straße setzt. Weil du weißt nicht, was morgen passiert. Aber ein Bund ist unauflösbar.
Es gibt Situationen in unserem Leben und Hand aufs Herz, die haben wir als Christen alle erlebt.
da zweifeln wir daran, ob wir von Gott wirklich noch geliebt werden. Er ist einen Bund mit dir eingegangen. Das heißt, er wird dich ewig lieben. Auch wenn du die Socken nicht wegbringst. Dann liebt er dich trotzdem. Dann hilft er dir, die Socken wegzubringen. Deinen Müll aufzuräumen, dein Leben durchzuforsten. Halleluja. Und wisst ihr, was die höchste Dimension eines Bundes ist? Es ist der Blutsbund. Und wenn wir Abendmahl feiern heute, dann denken wir an den Blutsbund. Stell dir das mal vor. Jesus ist heilig. Und ich, wie unheilig bin ich denn? Und er in seiner Heiligkeit macht einen Bund mit mir. Halleluja. Er macht einen Bund, obwohl ich unheilig bin. Es gibt einige wenige Kulturen in unserer Erde, die noch Bünde schließen, so in der Kultur, wo das noch Kulturgut ist, einen Bund zu schließen. Und da gibt es auch einige Rituale, die dabei gemacht werden. Und ich möchte nur ein paar davon euch vorstellen, weil ich glaube, wir können davon lernen. Und ich würde mir wünschen, dass wir unseren Bund mit Gott wieder ernst nehmen. Dass wir Bünde wieder ernst nehmen. Ich würde mir auch so sehr wünschen, dass wir Ehebünde wieder ernst nehmen. Dass unsere Scheidungsraten aufhören. Ja, ich muss meiner Frau nicht jede Woche Blumen mitbringen. Sie freut sich über meine Blumen. Aber sie läuft mir nicht davon, wenn ich es mal eine Woche vergesse. Halleluja. Und sie muss auch nicht Leistung bringen, dass die Wohnung immer geputzt ist. Oder wir dreimal die Woche in die Kiste springen oder sonst was. Nein, das ist alles schön. Aber in einem Bund ist das nicht wichtig, weil wir sind ja sowieso eins. Ja? Wenn zwei Menschen einen Bund eingegangen sind, dann war ein Zeichen. Komm mal, Guido, komm mal her. Wir machen das mal vor. Dann war ein Zeichen, dass sie ihren Mantel tauschen.
Dein Mantel mir was.
So. Und soll ich euch was sagen? Jetzt hat er meinen besudelten Mantel. Und ich habe seinen Mantel der Gerechtigkeit. Ja, die Mutter ist
so schnell kann man
so
auch
schnell, genau. Ja. Ich habe einen Mantel der Gerechtigkeit an, sein Mantel war Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel. Können wir nachlesen. Und mein Mantel ist nichts anderes wie ein unflätiges Kleid, sagt uns auch die Bibel. Was hat er jetzt an? Das ist doch krass, oder? Ja, und dann gehört ja dazu, dass man die Gürtel wechselt. Müssen wir jetzt nicht machen, muss man die Hose runter. Ja. Hätte ich jetzt interessiert, dir. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, so. Warum denn den Gürtel wechseln? Danke, Guido. Damit die Hose rutscht, oder was? Nee. An dem Gürtel hing nicht die Hose, früher hing am Gürtel die Waffen. Und jetzt gebe ich ihm meine Waffen und er gibt mir seine Waffen. Was sind denn meine Waffen? Oh, wir haben so viele Waffen, mit denen wir versuchen zu kämpfen. Eine der schlimmsten Waffen, die ich kennengelernt habe, ist in meinem Leben Selbstgerechtigkeit. Damit versuche ich mich immer zu verteidigen. Ich bin doch gut.
Habt ihr nicht gesehen? Selbstgerechtigkeit, meine Waffe. Was sagt die Bibel?
Gar nichts in mir ist gut. Was ist seine Waffe? Wie kämpft er? Was sagt uns die Bibel? Liebe.
Das heißt, ich gebe ihm meine Selbstgerechtigkeit und krieg seine Liebe dafür. Die haben den Gürtel getauscht.
Halleluja. Hebräer 10, 16 und 17. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihre Sünden und ihre Missetaten will ich nicht mehr gedenken. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Mein beschmutztes Sakko hat er an und ich habe sein Sakko der Gerechtigkeit, den Mantel der Gerechtigkeit. Du trägst den Mantel von Jesus. Du trägst den Mantel von Jesus. Macht das was mit dir? Macht das heute Morgen was mit deinem Denken, dass du den Mantel von Jesus trägst? Du brauchst keinen Vertrag mehr erfüllen. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Merken wir, das Reich Gottes funktioniert so viel anders als unser Reich? Unser Reich funktioniert, gib mir, dann gib ich dir. Das Reich Gottes ist, gib, was du hast, auch wenn es nichts ist. Und nimm die Fülle. Welch ein Unterschied. Halleluja. Ein dritter Punkt. Der passiert, wenn zwei einen Bund eingehen, das kennen wir auch aus unseren Ehebünden, sie tauschen die Namen. Ist ja heute auch schon aufgelöst. Sein Name wird mein Name. Wie ist sein Name? Sohn Gottes. Und wie ist jetzt dein Name? Sohn Gottes. Oder auch Tochter Gottes, geschlechtsneutral mal bewertet. Ja? Hallo, dein Name ist Sohn Gottes. Ihr habt die Namen getauscht. Egal, ob du mit deinem Namen, den dir deine Eltern gegeben hast, zufrieden warst oder nicht, ist nicht mehr wichtig, ist ja jetzt sein Name. Dein Name ist Sohn Gottes. Ein weiterer Brauch ist dieses Blut austauschen. Ich weiß gar nicht, ob das gesund ist. Aber im Blut ist Leben, das wissen wir. Ich glaube, ich habe hier sogar mal eine Predigt drüber gehalten, dass im Blut Leben ist. Ich glaube, ein paar Jahre her, 3 Jahre oder irgend. Müsst ihr mal nachschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal gemacht habe. Das war damals eine Phase, da habe ich gerne darüber gepredigt. Warum sollte ich das bei euch nicht getan haben? Das heißt, er ist mit mir sein Bund eingegangen. Wir haben das Blut getauscht. Das heißt, ich habe jetzt sein Leben. Ich bin mit seinem Leben unterwegs. Und wisst ihr, was das Leben Jesu ist? Unzerstörbar. Und wir zweifeln manchmal, ob wir noch Kinder Gottes sind und ob er uns liebt. Was sagt die Bibel? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Warum? Weil sein Leben in dir ist. Er ist ein Bund mit dir eingegangen, ein Blutsbund. Großartig. Großartig. Und an das dürfen wir denken. Auf einen letzten Punkt will ich eingehen. Wenn zwei einen Bund gemacht haben,
dann sind sie in Form einer Acht
zusammenmarschiert
und symbolisiert die Acht.
Die Unendlichkeit. Und es zeigt, dieser Bund ist ewig und er wird nicht aufgelöst. Schaut, Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht. Für alle Generationen, die aus ihm kommen. Und wie hat sich das Volk Israel benommen? Hat Gott sie deswegen aufgegeben? Hat Gott diesen Bund gebrochen? Glaubst du wirklich, dass er den Bund, den er mit uns eingegangen ist, durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz, wo Jesus selbst gesagt hat, ich gebe euch mein Blut. Glaubst du, dass er den brechen will? Lass uns, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, hinaustreten aus unserem Vertragsdenken. Lass uns hineintreten in das Bundesdenken. Wenn wir das Abendmahl nehmen, denken wir im Bund. Sein Reichtum gehört ab sofort uns. Seine Autorität gehört uns. Unser Versagen gehört ihm. Wir brauchen nicht mehr versagen. Gehört ihm. Wisst ihr, was Jesus zu uns sagt? Und das sagt er nur, weil wir im Bund sind. Er sagt, du Heike, du wirst größere Dinge tun als er. Warum kann er das sagen? Weil sein Leben in dir ist. Deswegen kannst du das tun. Halleluja! Epheser 2, Vers 19 sagt, wir sind Mitgenossen. Wenn wir heute das Abendmahl nicht nur als Tradition feiern, nicht nur als Vertragspunkt 17, dass man ja als Christ auch das Abendmahl feiert, sondern in dem Gedanken, wir verkündigen deinen Tod. Wir verkündigen, dass du einen Bund mit uns eingegangen bist. Dann lasst euch eines sagen, wenn wir es in dieser Weise nehmen, zittert der Teufel. Das Reich Gottes wird durch die Menschen sichtbar, die im Bund leben. Habe ich heute neue Dimensionen aufgerissen? Möge Gott schenken, dass wir sie behalten, dass wir in diesem Denken weiterleben.